Breitband Topic.
Heute geht kaum noch jemand ohne Smartphone aus dem Haus. Das ist nicht übertrieben. Zumindest laut Statistik besaßen im Oktober 2013 37,4 Millionen Deutsche ein intelligentes Telefon.
Und damit navigieren wir uns fleißig durch die Realität und senden jede Menge Standortdaten an Mobilfunkbetreiber und Diensteanbieter. Aber was für die einen Anlass ist, sich über den Missbrauch dieser Daten Sorgen zu machen, bringt Google auf eine ganz andere Idee.
Genau, warum nicht ein Smartphone dazu benutzen, mithilfe der Crowd, also der Smartphone-Besitzer, die Welt neu zu vermessen? Project Tango heißt der Plan, mit dem Google dreidimensionale Echtzeitkarten erstellen will.
Und damit vielleicht den langen Menschheitstraum von der vollständigen Erfassung der Welt Wirklichkeiten werden lassen. Eva Reisig stellt uns das Projekt vor und fasst die Geschichte der Vermessung der Welt zusammen.
We are physical beings that live in a 3D world. Yet mobile devices today assume that the physical world ends at the boundaries of the screen.
Eine virtuelle Welt ermöglichen, die nicht am Rand des Bildschirms endet. Diese Idee verbirgt sich laut Google hinter seinem Project Tango, einem Smartphone, das seine Umgebung so genau erfassen soll wie ein Mensch. Rückblende. Als älteste erhaltene kartografische Darstellung gilt eine über 8000 Jahre alte Wandmalerei, die in den 1960er Jahren bei Ausgrabungen in der Türkei gefunden wurde und eine einfache Siedlung zeigt. Doch die Menschen dürften schon viel früher ihr geografisches Wissen in Form von Karten festgehalten haben, auch wenn dieses Wissen lange vor allem den Mächtigen vorbehalten war.
Wenn ich eben wusste, wo ich über die Berge schneller laufen kann, wenn ich weiß, welche Gebiete überflutet werden, wenn ich weiß, wo Bodenschätze liegen, wenn ich weiß, wo bestimmte Einheiten sind oder Machtkonzentrationen, Städte, wie diese Städte aufgebaut sind, dann habe ich natürlich auch Wissen und mit diesem Wissen kann ich dann eben agieren.
Sagt Stefan Höfgen, Stadtplaner und wissenschaftlicher Mitarbeiter für computergestützte Planungs- und Entwurfsmethoden an der TU Kaiserslautern. Es bedurfte einiger Abstraktion, um aus den tatsächlichen räumlichen Gegebenheiten die wichtigsten oder typischen Merkmale herauszusuchen und diese dann generalisiert und aus der Vogelperspektive betrachtet darzustellen. Und es brauchte Techniken, wie sich diese Sicht überhaupt auf einer Karte abbilden ließ.
Also es kann sein, dass eben eine Karte winkeltreu ist, dann hat sie aber das Problem, dass sie vielleicht nicht flächentreu ist oder richtungstreu. Und das ist so diese Schwierigkeit, die sich aus der Abbildung einer nicht mal perfekten Kugel in eine 2D-Plan ergibt.
Gut 400 verschiedene Methoden dachten sich die Kartografen aus, um den Folgen dieser Verzerrungen möglichst wenig Platz einzuräumen. In der Antike entwickelten Gelehrte Pläne, wie Weltkarten zu zeichnen seien. Ortspositionen wurden teilweise schon mittels Länge und Breite festgelegt.
Bitte wenden.
Mit der Möglichkeit der digitalen Verbreitung fand in den letzten Jahrzehnten eine Art Demokratisierung des Kartenwissens statt.
Wo ist die Friedrichstraße in Berlin?
Und die virtuellen Spaziergänge über den Planeten eröffneten neue Perspektiven.
Ich weiß nicht genau, ob du das gemeint hast, aber hier ist Friedrichstraße, schön Eiche bei Berlin.
Spätestens mit Projekten wie Google Maps, OpenStreetMaps und den zusätzlichen Funktionen von Google Earth bröckelte die Macht. Und nicht nur das Kartenwissen, auch das dazugehörige Methodenwissen hat die Gesellschaft erreicht. Mit einfachen Werkzeugen können die Karten bearbeitet und unterschiedlichste Daten zusammengebracht werden.
Man hat also 2D-Karten, kann die dann erweitern zu dreidimensionalen Karten, hat Echtzeitkarten, kann diese Karten auch noch animieren. Also man hat sozusagen zeitliche Folgen. Es können eben Gebäudedaten sein, es können Daten zu Umwelt, Wetter hineinkommen, es können Sozialdaten einfließen. Also der Datenpool wird viel größer und kann eben auch je nach Anwendungsbedarf verändert genutzt werden. Und das ist natürlich für die Verbreitung von Wissen und aber auch die Nutzung von Wissen ein enormer Fortschritt gewesen.
Open-Source-Projekte versuchen, das Quasi-Monopol weniger Unternehmen an den gesammelten Geodaten zu unterwandern und auch das Grundlagenmaterial selbst für alle zugänglich zu machen. Crowdsourcing heißt das Zauberwort. Und auch Googles Project Tango setzt auf diese Art des Datensammelns. Mit dem Smartphone, das gerade entwickelt wird, und seinen eingebauten Kameras und Sensoren sollen sich Innenräume wie mit einem 3D-Scanner abtasten und anschließend zu einem virtuellen Abbild zusammenbasteln lassen. Geodaten aus dem Wohnzimmer. Mit hehren Zielen wie der besseren Orientierungsmöglichkeit von blinden Menschen in Gebäuden bewirbt Google sein Vorhaben.
The future is awesome and we believe we can build it faster together.
Dass der Blick ins heimische Wohnzimmer aber auch aus anderen Gründen interessieren dürfte, steht auf einer anderen Karte.
Eva Reisig über die Vermessung der Welt. Googles Pläne klingen ja ein bisschen futuristisch, finde ich. Andererseits, schon jetzt navigieren wir mit einer Fingergeste durch digitale Landkarten.
Es scheint also schon irgendwie so, als wäre es einfach der nächste logische Schritt, dies nun auch dreidimensional zu tun. Aber was bedeutet es eigentlich für unsere Zukunft, wenn wir die Welt dreidimensional im Rechner abbilden?
Darüber haben wir mit Mark Pollefey gesprochen. Er ist Professor am Institut für Visual Computing an der ETH Zürich. Und dort haben wir ihn per Skype in seinem Büro erreicht.
Und zuerst wollten wir von ihm wissen, wie er so eine 3D-Vermessung bezeichnen würde. Ist das noch eine Landkarte oder ist das vielleicht schon eine ganz andere Kategorie?
So, I think it's clear that there will be three-dimensional representations of the world.
Ich glaube, es ist ganz klar, dass es eine dreidimensionale Darstellung der Welt geben wird. Grundsätzlich sollte man aber zwischen einer fotorealistischen dreidimensionalen Abbildung und den klassischen Eigenschaften einer Karte unterscheiden. Karten zeigen eine vereinfachte Version der Welt. Sie bilden sie nicht im Detail ab, sondern zeigen nur das Relevante, damit wir uns besser orientieren können. Ich denke, dass diese Ebenen, also die simple, klassische Karte und das dreidimensionale Abbild, zusammenwachsen werden. Je nach Anwendung kann eine detaillierte, virtuelle Kopie der Welt sehr hilfreich sein, zum Beispiel um sich visuell schnell und einfach zu orientieren. Ich glaube, diese unterschiedlichen Darstellungsformen werden sich ergänzen.
Wie funktionieren 3D-Scanner, also zum Beispiel der, den Sie mitentwickelt haben für das Google-Projekt Tango? Wie werden da 2D-Images in 3D-Objekte umgewandelt?
Well, there's actually two main principles for this.
Es gibt im Grunde zwei Herangehensweisen. Die eine heißt Time of Light, das heißt, man misst die Zeit, die das Licht benötigt, um sich von der Kamera hin zum Objekt und zurück zu bewegen. Wenn man das aus verschiedenen Blickwinkeln macht, kann man nach und nach ein Objekt scannen. Die andere Methode funktioniert so. Man hat einen Projektor, der projiziert ein Standardmuster auf ein Objekt und eine Kamera misst gleichzeitig, wie sehr das Muster durch das Objekt verzerrt wird. Anhand der Verzerrung kann man die Form des Objekts berechnen. Wir verwenden bei uns im Labor aber noch eine dritte, passive Methode. Wir analysieren eine Reihe von Fotos oder Standbildern aus verschiedenen Blickwinkeln. Daraus erstellen wir dann am Computer ein künstliches 3D-Modell.
Intersect the two lines of sight in space and that would be the point, the actual 3D location of the point.
Warum entsteht diese Technologie gerade jetzt erst? Was waren denn die Voraussetzungen dafür, dass so ein System funktioniert?
Well, so this kind of concepts to measure three-dimensional geometry from images is very old. It's almost as old as photography. So
die grundlegende Mathematik, um aus zweidimensionalen Bildern eine dreidimensionale Abbildung zu berechnen, ist schon sehr alt, fast so alt wie die Fotografie. Was sich in letzter Zeit aber sehr verändert hat, ist, dass die nötigen Sensoren für eine solche Berechnung in einer Kamera erstens kleiner und zweitens sehr viel billiger geworden sind. Dazu kommen auch noch Bewegungs- und Lagesensoren und nicht zu vergessen die wachsende Rechenleistung in diesen kleinen Geräten. Da kommen gerade viele unterschiedliche Dinge zusammen, die früher getrennt voneinander waren und so eine Technik undenkbar machten.
And that's really why now a lot of things are happening in all directions, because it technologically has just all come together at this point.
Wofür kann man diese 3D-Modellierung benutzen? Gibt es schon Programme oder Dienstleistungen, die darauf basieren?
There's actually many possible applications. One thing is to go out and capture objects, three-dimensional objects.
Es gibt sehr viele verschiedene Anwendungsgebiete. Man kann damit theoretisch jedes erdenkliche Objekt einscannen. Stellen Sie sich Archäologen vor, die Ausgrabungen sofort digital archivieren können. Oder wenn Ihnen zu Hause etwas kaputt geht, können Sie es einscannen, das digitale Abbild am Computer wieder zusammensetzen und reparieren und es anschließend mit einem 3D-Drucker ausdrucken. Es wäre auch denkbar, dass man das eigene Haus einscannt. Die Szenerie könnte dann Teil eines Computerspiels werden. So wird die digitale und physische Welt zusammenwachsen und wir können mit Informationen in der Welt interagieren. Bald wird es beispielsweise nicht mehr nur Fotos von uns geben, sondern 3D-Scans. Das könnte das klassische Porträt ablösen. Mit diesen Daten könnte man dann auch online Kleidung kaufen, die tatsächlich passt. Es gibt also viele verschiedene Anwendungen, die damit vorstellbar wären.
Werden uns diese dreidimensionalen Repräsentationen helfen, uns in der realen Welt einfacher zu bewegen, oder werden sie vielleicht unsere Welt ersetzen?
Ich glaube nicht, dass unsere Welt dadurch ersetzt wird. Die Technik wird sie aber erweitern. Bald wird es Links, die wir bisher nur aus dem Internet kennen, in der echten Welt geben. Wir können Informationen direkt ins Blickfeld einblenden. Die Trennung zwischen virtuell und real wird endgültig wegfallen. Das ist natürlich auch für Computerspiele interessant. Die Hauptanwendung wird aber darin bestehen, die digitale und die echte Welt miteinander zu verknüpfen.
The main application will be a way to link the real and the virtual world, or the digital world actually.
Ein Szenario könnte sein, dass diese Daten genutzt werden können, um Robotern oder anderen Maschinen dabei zu helfen, sich in einer 3D-Umgebung zurechtzufinden. Vor diesem Hintergrund erscheinen auch die jüngsten Akquisitionen sehr sinnvoll, die Google gemacht hat. Ist das ein realistisches Vorhaben?
Yes, absolutely. So actually also in our case we have worked on the one hand to.
Ja, absolut. Wir arbeiten beispielsweise nicht nur daran, die Technik in Telefone zu integrieren, sondern wir haben unsere 3D-Scanner auch schon in kleine Helikopter eingebaut. Die werden mit 3D-Umgebungsdaten gefüttert und das verbessert ihre Orientierung. Damit fliegen sie dann einerseits autonom und erkennen Hindernisse automatisch. Gleichzeitig helfen sie auch dabei, die Umgebung noch besser einzuscannen. Bald können wir die Flugroboter in Krisengebieten einsetzen, zum Beispiel nach Naturkatastrophen. So bekommt man nicht nur einen Überblick von oben, sondern eine detaillierte dreidimensionale Abbildung. So lässt sich Hilfe viel besser koordinieren. Das gleiche Prinzip ist übrigens auch für selbstfahrende Autos denkbar. Wir arbeiten heute schon daran, dass Autos eigenständig einparken können oder dass Elektroautos automatisch zur Zapfsäule fahren und sich aufladen. Um es kurz zu machen, ja, in diesem Bereich ist die Technik auch einsetzbar.
So yes, exactly the same type of technologies have many applications in that space also.
Es gibt also viele Vorteile, aber was sind denn die Risiken dieser Technologie? Spielen auch Privatsphärenüberlegungen eine Rolle?
I think there are some issues, but I don't think they are very different than the ones that are encountered with 2D imaging.
Ja, es gibt einige Probleme, wenn es um Privatsphäre geht, aber die sind nicht neu. Die gleiche Problematik besteht auch bei zweidimensionalen Bilddaten, also bei Fotos oder Videos. Wenn es ums Urheberrecht geht, wird es aber nochmal anders. Es wäre zum Beispiel vorstellbar, in einen Laden zu gehen, Schuhe einzuscannen und die dann zu Hause auszudrucken. Aber bis das geht, wird noch eine ganze Weile vergehen, denn es geht ja nicht nur um die Form, sondern auch um das passende Material. So ein kopierter Schuh wäre wahrscheinlich sehr unbequem. Aber nochmal zurück zur Privatsphäre. Man muss natürlich sicherstellen, dass die Daten des selbst eingescannten Hauses privat bleiben. Wenn es um den öffentlichen Raum geht, dann sieht das aber schon wieder ganz anders aus. Denn die Informationen sind sehr nützlich für die Allgemeinheit. Dafür sollte es öffentlich zugängliche Archive geben, an die jeder ran darf. Man könnte sich so etwas wie OpenStreetMaps in 3D vorstellen. Mit diesem Ansatz könnte man auch Naturschutzgebiete oder kulturell gefährdete Orte archivieren. Es wäre doch schön, wenn von Venedig zumindest ein digitales 3D-Abbild übrig bleibt. Oder wenn wir nach Afghanistan schauen, durch den Krieg dort wurden viele historische Gebäude zerstört. Hätte man davon detaillierte 3D-Scans, also präzise digitale Kopien in einem Archiv, dann wäre ein Wiederaufbau sehr viel einfacher.
It can be very important to have also virtual copies, precise virtual copies that have been archived, so that we can then do the reconstruction properly.
Marc Pollefey, Professor am Institut für Visual Computing an der ETH Zürich zur dreidimensionalen Erfassung der Welt. Das gesamte Interview gibt es übrigens in Englisch auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de zum Nachhören. Ja, noch ist die dreidimensionale Erfassung eine Utopie, aber angenommen, die Welt liegt dann mal irgendwann in einer perfekten digitalen Kopie vor und ist dank Datenbrille realistisch erfahrbar.
Dann erinnert das ja so ein bisschen an den Science-Fiction-Hit Matrix. Ja. Möglicherweise will man dann gar nicht mehr raus, muss die echte Welt gar nicht mehr betreten. Matthias Finger hat sich für uns einmal auf diese Gedankenreise begeben.
Brasilien, Thailand, Hawaii. Mit Datenbrillen können wir bald zu unseren Traumzielen reisen. Bequem vom heimischen Sessel aus. Wenn die Erde erstmal dreidimensional im Netz steht. Das ist gut für die CO2-Bilanz. Ein Spanienflug erzeugt so viel Treibhausgase wie ein Auto im ganzen Jahr. Nur der Verbraucher muss noch überzeugt werden.
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich lieber real reise. Nichts ersetzt das persönliche Empfinden und das persönliche Erleben vor Ort.
Ja, da würde ich mich ja selbst verarschen. Also ich kann nicht sagen, ich war da nur, weil ich das irgendwie in eine Datenbrille aufgesetzt habe.
Nein, das wäre nichts für mich, danke.
Warum nicht?
weil mir der Spaß an der Sache fehlen würde. Die Überraschung fehlt einfach. Vielleicht auch das Negative. Das gehört doch dazu.
Teppichhändler und Taschendiebe gibt es in der Software nicht. Und sie entlastet den ächzenden Planeten von heranrollenden Urlaubermassen der Zukunft. Ein Zwei-Mann-Unternehmen aus Montreal will die komplette Erdoberfläche scannen, quadratkilometerweise. Schlappe 500 Millionen gibt's davon. Zwei Drittel sind Wasser, zum Glück. These
autonomous drones. Autonome Drohnen mit kleinen HD-Kameras kartografieren die Umwelt, indem sie tausende Bilder machen. Am Computer werden sie wieder zusammengesetzt zu real existierenden dreidimensionalen Objekten.
Für zivile Drohnenflüge fehlt in vielen Ländern noch die Rechtsgrundlage. Doch für die Macher aus Kanada muss eine möglichst reale Umgebung her, als Spielfläche für ihr Action-Rollenspiel Reroll.
7 Uhr abends. Die Sonne geht unter. Alle suchen nach Essbarem. Sirenen, Schreie und Schüsse sind in der Nacht zu hören. Die Stadt steht am Rande des Chaos. Die Kacke ist am Dampfen. The shit has hit the fan.
Seit Jahren bietet Google einen Flugsimulator mit gefährlichen Landebahnen für wagemutige Hobbypiloten. Auf der Karibikinsel Saba stürzt die Runway nach 400 Metern steil ins Meer. Caution, wake turbulence. Watch for traffic. Big Ben und St. Paul's Cathedral befinden sich ebenfalls auf Google Earth im Netz in 3D. Die Vogelperspektive bietet wirklich neue Ansichten, auch für diejenigen, die schon alles gesehen haben. Für das Computerspiel Minecraft bauen Spieler das gigantische Raumschiff Enterprise nach. In mühevoller Kleinarbeit aus würfelförmigen Blöcken.
Das ist wahrscheinlich der größte virtuelle Nachbau, den ich je gesehen habe. Ein Typ hat damit angefangen und jetzt bauen viele Menschen mit daran in ihrer eigenen Freizeit. An der Enterprise aus Star Trek, das nächste Jahrhundert, an dem ganz großen Schiff.
Dabei wurde das Konzept der virtuellen Reise auch inhaltlich auf der Enterprise geprägt.
Klar, es ist ein Holodeck, super. Da wird schon dran gearbeitet, soweit ich weiß. Es gibt auch Universitäten, die halt an Holodecks arbeiten. Also Raumschiff Enterprise hat Vorreitercharakter. Wir beamen uns demnächst nicht nur in die Reisewelt, sondern auch sonst durch die Gegend, genau.
In den Dschungel beispielsweise. Auf die erste Safari mit garantiertem Kontakt zu Löwen und Elefanten. Ganz ungefährlich, weil virtuell. Wir reisen an Orte, die es bald nicht mehr geben könnte, aufgrund des steigenden Meeresspiegels, wie den Pazifikstaat Kiribati oder die Küstenregion in Bangladesch. Rollstuhlfahrer können den Grand Canyon durchqueren. 3D-Animationen demokratisieren das Reisen. Mit Datenbrillen wären auch Kurztrips ans Meer drin, abends nach der Arbeit, an die Amalfiküste beispielsweise, nur für 2 Stunden auf ein paar Limoncello, ganz ohne Fliegerei und nervende Suche nach einem Hotel. Für smoggeplagte Einwohner von Paris oder Peking und für alle anderen auch.
Matthias Finger mit einem Ausblick auf virtuelle Reisen. Datenbrillen testen wir übrigens noch am Ende dieser Sendung. Da reisen wir auch ein bisschen, aber nicht ganz so weit. Markus, wäre das was für dich, so virtuelles Reisen?
Also ich habe den Ruf, ich würde alles gutheißen, was Technik macht und kann. Aber ich muss tatsächlich sagen, also zur Urlaubsvorplanung finde ich das schon interessant. Also um sich schon mal den Sitzplatz am Strand auszugucken oder den Gipfel zu erkunden, den man erklimmen will. Aber so letztendlich die Urlaubssonne auf der Haut, das möchte ich doch schon spüren. Aber ich stelle mir natürlich ganz witzig vor, was man damit spielerisch machen könnte. Also in Computerspielen, aber dazu kommen wir ja auch noch.